Wir feiern heute den 15. Sonntag nach Pfingsten und so hören wir heute andächtig die Worte der heiligen Lesung aus dem Brief des heiligen Apostel Paulus an die Galater. Brüder, wenn wir im Geiste leben, lasst uns auch im Geiste wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander herausfordern, einander beneiden. Brüder, wenn auch einer von irgendeinem Fehler überrascht wird, so unterweiset ihn als geistig Gesinnte im Geiste der Sanftmut. Hab Acht auf dich selbst, damit nicht auch du versucht werdest und fallest. Einer trage des anderen Last, dann werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn einer sich einbildet, etwas zu sein, da er doch nichts ist, betrügt er sich selbst. Ein jeder prüfe sein eigenes Tun, dann mag er sich bei sich selber rühmen, nicht vor einem anderen. Denn jeder hat seine eigene Last zu tragen. Wer in der Lehre Unterricht erhält, teile all sein Gut mit dem, der ihn unterrichtet. Täuscht euch nicht, Gott lässt seiner nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer im Fleische sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber im Geiste sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. So lasst uns denn Gutes tun und nicht ermüden. Zu seiner Zeit dann werden wir ernten, wenn wir nicht nachlassen. Solange wir noch Zeit haben, lasst uns allen Gutes tun, vorzüglich aber den Glaubensgenossen. Soweit die Worte der heiligen Lesung.
Dank sei Gott.
Und dann hören wir andächtig die Worte des heiligen Evangeliums, die uns aufgeschrieben hat, der heilige Evangelist Lukas. In jener Zeit ging Jesus in eine Stadt mit Namen Nain. Seine Jünger und viel Volk begleiteten ihn. Als er nahe an das Stadttor kam, trug man gerade einen Toten heraus, den einzigen Sohn seiner Mutter, die Witwe war. Viel Volk aus der Stadt ging mit ihr. Als der Herr sie sah, ward er von Mitleid über sie gerührt und sprach zu ihr: Weine nicht. Dann trat er hinzu und rührte die Bahre an. Die Träger aber standen still. Und er sprach: Jüngling, ich sage dir, steh auf. Da richtete sich der Tote auf und fing an zu reden. Und Jesus gab ihn seiner Mutter. Da wurden alle von Furcht ergriffen. Sie lobten Gott und sprachen: Ein großer Prophet ist unter uns aufgestanden. Und Gott hat sein Volk heimgesucht. Soweit die Worte des heiligen Evangeliums. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, vorweg kurz eine Sache zur aktuellen Lage. Ihr habt es vielleicht zum Teil schon mitbekommen. Jetzt in 2 Wochen, am 6. Oktober, soll in der Amtskirche die sogenannte Amazonas-Synode beginnen. Geht dann 21 Tage bis zum 27. Oktober. Unter dem Titel Amazonien, neue Wege für die Kirche und eine ganzheitliche Ökologie. Und offiziell ist das Thema, dass man auf die Bedürfnisse eingeht in den Ländern des Amazonas, auf den Priestermangel dort und so weiter und sich über neue Wege Gedanken macht, der Pastoral. Sehr viele, oder ist eigentlich schon fast offensichtlich, dass damit schon eine Tür aufgemacht werden soll, das Zölibat abzuschaffen, also Priester einzuführen, die verheiratet sind, oder auch das Frauenpriestertum, um eben dem sogenannten Priestermangel sozusagen abzuhelfen. Und das wird sicher auch wieder ein interessanter Schritt und zu beobachten interessant sein. Was passiert? Wir haben ja auch, als dieses Schreiben herauskam, Amoris Laetitia gesehen, wie das wieder eine Ratifizierung war von etwas, was eigentlich zumindest teilweise in der Amtskirche, in der Kirche Bergoglios schon Praxis war, dass man eben auch wieder verheirateten Geschiedenen die Heilige Kommunion gereicht hat und ihnen damit vermittelt hat, dass sie eigentlich auch in der Gemeinschaft in der Gemeinschaft mit Christus sind. Und Wenn wir ganz zurückgehen zum Konzil, haben wir gesehen, wie hier eine neue Lehre der Kirche eingeführt wurde, ein sehr weitgreifender Begriff der Kirche, eine ökumenische Kirche, die alle Religionen überspannt, in der jede Religion ihren Platz hat, jede Religion, bei der irgendwie gute Elemente zu finden sind. Und es wird kein Unterschied mehr gemacht zwischen der wahren Kirche und der falschen Kirche, sondern eben alles ist zusammengefasst in der einen sogenannten Kirche Christi, wie sie es nennen. Und dementsprechend gibt es auch nicht mehr schlecht an sich, wie wir hier bei Amoris Laetitia dann gesehen haben, nunmehr mehr oder weniger gut. Und jetzt sind alle Christen und alle Religionen eigentlich schon in derselben Kirche Christi vereint. Das haben wir ja dann auch in Assisi praktiziert gesehen, wo sie alle zu dem einen Gott gebetet haben, den alle angeblich verehren. Und wir hören auch jetzt immer wieder, auch gerade im Zusammenhang mit den Vorbereitungen für die Amazonas-Synode, einen neuen Kirchenbegriff, den auch Franziskus gerne verwendet, den Begriff der zuhörenden Kirche, die auf die menschlichen Vorstellungen und Wünsche eingehen soll oder hört, die sich aber, wie wir wissen, ja eigentlich ständig ändern. Und so ist die Kirche nicht mehr eine hierarchische Kirche, eine monarchische Kirche, die Lehre Christi weiter verkündet in der jeweiligen Zeit und die unwandelbare Wahrheit weitergibt und bewahrt, sondern ein demokratischer Ort, eigentlich ein Ort, wo Dialog vollzogen wird, wo die Kirche oder die Zeit eigentlich die Kirche bestimmt und nicht die Kirche die Zeit zu Christus führt. Soweit nur ganz kurz, ein kurzer Vorausblick. Eben wie gesagt, in zwei Wochen beginnt diese Synode. Und wie gesagt, es wird sicher auch wieder interessant zu beobachten sein. In der Lesung vom heutigen Sonntag hat der heilige Apostel Paulus wieder das Thema der Nächstenliebe behandelt, des Verhaltens gegen den Nächsten. Und ich lese gerade für meine Meditation wieder die Autobiografie der heiligen Theresia von Lisieux, die sehr empfehlenswert ist. Und da ist ein Abschnitt, der sehr hilfreich ist und uns sehr gut helfen kann, wie wir Menschen und Mitmenschen begegnen. Denen, die uns sympathisch sind, das ist relativ einfach, aber auch die, die uns unsympathisch sind, wie Jesus ja sagt, nicht nur die, die uns lieben, sollen wir lieben, das tun ja auch die Heiden, sagt er, sondern wir sollen auch unsere Feinde lieben. Oder in dem Fall auch die, die uns eben vielleicht unangenehm sind oder mit deren Art wir nicht zurechtkommen. Und die heilige Theresia hat auch die entsprechenden Erfahrungen gemacht, auch im Kloster. Und sie sagt, sehr interessant, ich werde es gleich noch vorlesen, dass es der böse Feind ist, der uns oft die negativen Seiten der Menschen, der sie so unterstreicht und so betont. Und deswegen ist es bewusst, dass es wichtig, dass wir uns die Positiven bewusst machen. Dass wir uns nicht von dem bösen Feind hinters Licht führen lassen, sondern dass wir dann bewusst auf die positiven Dinge schauen, die wir schon erlebt haben bei diesen Menschen, sicherlich. Und dass wir mit den Augen Jesu auf den Nächsten blicken, der die Seele sieht, der den unendlichen Wert der Seele sieht, der weiß, dass hier eine Seele ist, oder wenn wir mit den Augen Jesu auf den Nächsten blicken, dann wissen wir und sehen wir, dass da eine Seele ist, die von Gott erschaffen wurde und die Gott liebt und die Gott retten will. Und wir können auch, und es ist sehr schön, wie sie das hier schreibt, die Verdienste und alles Schöne dieser Seele Gott darbieten, denn sie sagt, das macht Jesus Freude. Denn es gibt ja auch keinen Künstler, der nicht gern Lob für seine Werke empfangen würde. Und Und so schreibt sie also: Als aber Jesus seinen Aposteln ein neues Gebot gab, sein eigenes Gebot, wie er es später nennt, sagt er nicht mehr, man müsse seinen Nächsten lieben wie sich selbst, sondern so wie er, Jesus, ihn geliebt hat, wie er ihn lieben wird bis ans Ende der Zeiten. Also Jesus hat gesagt, wir sollen den Nächsten lieben wie uns selber. Das hat er auch dem Mann gegenüber bestätigt, der ihn gefragt hat, was das höchste Gebot ist. Aber darüber hinaus sagt er noch, dass wir den Nächsten lieben sollen, so wie er, Jesus, ihn geliebt hat, bis ans Ende der Zeiten. O Herr, ich weiß, dass du nicht Unmögliches befiehlst. Und du kennst meine Schwachheit und meine Unvollkommenheit besser als ich. Du weißt, dass ich meine Schwestern niemals so lieben könnte, wie du sie liebst, wenn nicht du selbst, o mein Jesus, sie auch noch in mir liebtest. Das ist auch unsere Bitte dann immer, dass Jesus durch uns den Nächsten liebt, weil wir unsere eigene Unvollkommenheit und unsere eigene Schwäche kennen. Ja, ich fühle es, wenn ich Liebe erweise, so handelt einzig Jesus in mir. Und je mehr ich mit ihm vereint bin, desto inniger liebe ich alle meine Schwestern. Das ist sehr schön hier, je mehr wir mit Jesus vereint sind, desto mehr sind wir auch in der Lage, die Liebe zu leben und das Gute zu leben. Will ich diese Liebe in meinem Herzen anfachen, besonders wenn der böse Geist mir die Fehler dieser oder jener Schwester, die mir weniger sympathisch ist, vor Augen zu stellen sucht, so forsche ich schnell nach ihren Tugenden, ihrem guten Willen. Ich sage mir, wenn ich sie auch einmal fallen sah, so kann sie doch zahlreiche Siege errungen haben, die sie aus Demut verbirgt. Und selbst was mir als Fehler erscheint, kann sehr wohl der Intention nach ein Tugendakt gewesen sein. Jetzt berichtet sie von einem konkreten Fall. Es gibt in der Kommunität, also in der Gemeinschaft der Schwestern, eine Schwester, die das Talent hat, mir in jeder Hinsicht zu missfallen. Ihre Manieren, ihre Worte, ihr Charakter schienen mir sehr unangenehm. Sie ist jedoch eine heilige Klosterfrau, die dem lieben Gott sicher sehr angenehm ist. Und so wollte ich der natürlichen Antipathie, die ich empfand, nicht nachgeben. Ich sagte mir, die Liebe dürfe nicht in Gefühlen bestehen, sondern müsse sich in Werken äußern. Nun bemühte ich mich, für diese Schwester zu tun, was ich für den mir liebsten Menschen getan hätte. Jedes Mal, wenn ich ihr begegnete, betete ich für sie zum lieben Gott und bot ihm alle ihre Tugenden und Verdienste an. Ich fühlte, dies machte Jesus Freude, denn es gibt keinen Künstler, der nicht gern Lob für seine Werke empfängt. Und Jesus, der Künstler der Seelen, ist glücklich, wenn man sich nicht beim Äußeren aufhält, sondern bis zum inneren Heiligtum vordringt, das er sich zum Wohnsitz erkoren hat und dessen Schönheit bewundert, nämlich die menschliche Seele. Ich gab mich nicht damit zufrieden, viel für die Schwester zu beten, die mir so viele Kämpfe verursachte. Ich suchte ihr alle möglichen Dienste zu leisten. Und wenn ich in Versuchung kam, ihr auf unangenehme Art zu antworten, begnügte ich mich damit, ihr mein liebenswürdigstes Lächeln zu zeigen. Und dann sagt sie auch noch, zitiert den heiligen Paulus, das ist auch noch ein Gedanke, der uns helfen kann: Richtet nicht, dann werdet ihr nicht gerichtet. Der heilige Paulus sagt, schreibt sie, mich kümmert es sehr wenig, von einem menschlichen Gerichtshof gerichtet zu werden. Ich richte mich nicht selbst, der mich richtet, ist der Herr. Um mir daher dieses Gericht gewogen zu stimmen, oder vielmehr um überhaupt nicht gerichtet zu werden, will ich stets liebevolle Gedanken hegen. Denn Jesus hat gesagt, richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Das sind die drei Dinge, die wir uns vielleicht merken können. Einmal, dass wir uns die positiven Dinge vor Augen führen, gerade wenn uns die negativen Seiten so in die Augen stechen. Dann zweitens, dass wir die Tugenden und Verdienste dieses Menschen Gott aufopfern und ihn mit, auf ihn blicken mit den Augen Jesu. Und das Dritte ist, dass wir uns daran erinnern, was Jesus gesagt hat: Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Das kann uns oft helfen, das Urteil zurückzuhalten, auch innerlich, und liebevolle Gedanken zu hegen. Und der heilige Paulus sagt, das kann man hier vielleicht noch hinzufügen, dann heute sehr schön in seiner Epistel: Täuschet euch nicht, Gott lässt seiner nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer im Fleische sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber im Geiste sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Wir können vielleicht sagen, wer die Liebe sät, der wird Liebe ernten. Wer aber Hass sät, der wird Hass ernten. So lasst uns denn Gutes tun und nicht ermüden, sagt der heilige Paulus. Zu seiner Zeit werden wir dann ernten, wenn wir nicht nachlassen. Das ist sehr wichtig, was er hier sagt, wenn wir nicht nachlassen. Denn die Schwierigkeiten im geistigen Leben dürfen uns nicht abschrecken, auch wenn es uns nicht gelingt oder nicht immer gleich gelingt, sie zu überwinden. Denn Gott verlangt nicht unbedingt von uns den Erfolg, der liegt oft nicht in unserer Hand, aber was er verlangt, ist die unablässige Erneuerung des Bemühens, auch wenn es manchmal vergeblich erscheint. Deswegen wollen wir die Worte des heiligen Paulus auch berücksichtigen: So lasst uns denn Gutes tun und nicht ermüden, und zu seiner Zeit werden wir dann ernten, wenn wir nicht nachlassen. Und dazu schauen wir auch noch auf das Evangelium. Denn bei all diesen Problemen und Schwierigkeiten wenden wir uns, wie immer, in allen Dingen an Jesus. Und das fällt uns umso leichter, als wir ihn heute so mitleidig und mitfühlend sehen, mit der Trauer der Witwe, die da hinauszieht aus der Stadt mit ihrem einzigen Sohn und ihren einzigen Sohn verloren hat. Jesus ist der Heiland, der Mitleid hat mit unserem Elend und der seine göttliche Allmacht gebraucht, dieses Elend uns zu erleichtern. Und die Tat, die wir heute sehen, ist eine Tat seiner zärtlichen Liebe zu uns. Wir können uns vorstellen, wie Jesus auf diese Mutter geschaut hat und wie sie ihm leid getan hat in ihrer Not und wie er sich dazu bewegen hat lassen, für sie dieses große Wunder zu wirken. Und wie viel wirkt Jesus noch? Vielleicht weniger sichtbar, aber doch nicht weniger liebreich und belebend. Nämlich in unserer Seele und in unserem alltäglichen Leben, in den Dingen, die vielleicht niemand sieht, die nur wir spüren, vielleicht auch erst nach längerer Zeit merken. Der heilige Augustinus sagt einmal: Wir finden im Evangelium drei Tote, die der Herr sichtbar auferweckte. Doch tausende von Toten hat er unsichtbar auferweckt. Das heißt, hat er zum Leben der Gnade auferweckt. Und dabei hat der heilige Augustinus sicherlich auch mit Dankbarkeit gedacht, des viel größeren Wunders, das Jesus gewirkt hatte, als er ihn vom Tod der Sünde auferweckte und ihn auf den Weg des Heiles führte. Wir müssen, Gott sei es gedankt, nicht immer auch von der schweren Sünde aufstehen, aber immer wieder müssen wir aus den kleinen täglichen Untreuen aufstehen. Und wenn wir sie nicht korrigieren, so schwächen sie allmählich den Eifer des geistlichen Lebens. Und wenn uns die Kraft dazu fehlt, aufzustehen, dann denken wir an das Ereignis heute, an den Blick Jesu, mit dem er die Not der Witwe gesehen hat. Und mit demselben Blick blickt er auch auf uns und er sieht uns, wie wir da laufen und uns abmühen und wie wir immer wieder auch fallen und wie wir uns immer wieder bemühen, gegen unsere Unvollkommenheiten anzukämpfen. Und dann wollen wir ihn anrufen, dass er auch uns hilft in unseren verschiedenen Problemen und Kämpfen. Und dann wird er uns anrühren mit seiner Gnade, wird uns neue Kraft geben und neuen Mut. Und die Tränen der Mutter haben die Auferweckung des Jünglings erfleht. Unser Wiederaufstehen sei erfleht durch die Tränen unseres Herzens, durch Tränen der Reue, der Demut und des Vertrauens, mit denen wir uns jeden Tag immer wieder vor Jesus hinknien. Abschließend beten wir jetzt noch, daran denken, dass wir Gott jetzt dieses reine Opfer Jesu Christi darbringen dürfen, wo allerheiligste Dreifaltigkeit, ich opfere dir auf mit dieser heiligen Messe, meinen Leib und meine Seele, meine Gedanken, Worte und Werke, Tun und Lassen, mein Hab und Gut, Armut und Not, Kreuz und Leid, Vater, Mutter, Bruder und Schwester, meine Wohl- und Übeltäter und für welche ich zu beten schuldig bin. Ich opfere dir auch auf diese heilige Messe für alle christgläubigen Seelen im Fegefeuer, für alle Freunde, Feinde und jene Seelen, deren niemand im Gebete gedenkt. Besonders aber vermehre diese heilige Messe, dieses heilige Messopfer, dein Lob und deine Ehre und sichere meine armen Seele heil. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.